Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir blicken heute zurück auf die vergangene Festivalsaison. Und da habe ich mir meine beiden Kollegen dazu geholt, die viele, viele Festivals besucht haben dieses Jahr. Das ist zum einen Frankie. Hallo Frankie.
Wunderschönen guten Tag alle zusammen und natürlich auch dir, liebe Pia.
Dankeschön. Und das ist Marcel. Hallo Marcel.
Einen wirklich wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen. Hallo. Ich bin ein bisschen nasal heute. Also auch gerade so diese Oktober-Grippewelle, die hat mich auch nicht komplett unberührt gelassen. Aber ich glaube, das macht meine Stimme noch ein bisschen dunkler und attraktiver.
Genau, du musst ja zu Halloween wieder fit sein.
Das, was du gerade erzählt hast, dass du in festen Händen bist und es sowieso niemandem was bringt, wenn du jetzt hier sexy klingst.
Das ist richtig, aber man kann ja trotzdem ein bisschen die Folge mit seiner Stimme noch so ein bisschen kuscheliger gestalten. Denn heute haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Eine absolute Kuschelfolge, mit der wir euch zudecken werden an einem kalten Sonntagabend im Winter. Ihr kommt gerade aus der Dusche und wir decken euch ein. Wir legen euch ein kleines Pfefferminz-Täfelchen an Folge auf das Kopfkissen, was ihr dann jetzt genüsslich verspeisen werdet. Heute wird ein wirklich sehr, sehr schönes Thema aufgerollt.
Ganz genau. Und das wird ein Thema sein, zu dem ich gar nicht so viel beizutragen habe, denn ich bin diesen Sommer auf keinem Festival gewesen. Ihr dafür umso mehr. Und ich bin deswegen auch super gespannt, was ihr da so alles zu erzählen habt.
Ich glaube, was sehr, sehr schön ist, ist auch die Tatsache, dass wir auf komplett unterschiedlichen Festivals waren, Frankie und ich. Und in dem Sinne auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, was ist überhaupt vorgefallen, was ist passiert. Ich würde einfach mal die Frage stellen, ich meine, das Thema würden wir ja dann auch später nochmal nicht nur auf dieses Jahr projizieren, sondern generell auf das Thema Festival. Wie empfandet ihr dieses Jahr die Festivalsaison? So in Sachen Line-Ups und Möglichkeiten, Festivals zu besuchen. Während ich hier noch mir mal die ganzen Line-Ups angucke, auf denen ich dieses Jahr war.
Aus der Ferne betrachtet, ziemlich gut. Also es wurde einem ordentlich was geboten auf den jeweiligen Festivals, die ich so online verfolgt habe sozusagen. Mhm. Und ich habe auch nicht mitgekriegt, bis auf das Wacken-Debakel und dann ein paar Tage später die Metal Days in Slowenien.
Oh ja.
Ne, also dieses eine extreme Wetter. An dieser Stelle sei übrigens Werbung gemacht für unsere Folge zum Thema Festivals und Extremwetter, die in einer Woche rauskommt. Da habe ich gesprochen mit einem Meteorologen und mit einer Hochwasserexpertin und wir haben uns darüber unterhalten, wie denn Festivals der Zukunft aussehen könnten, wenn sich das mit dem Wetter jetzt so weiterentwickelt. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Aber bis auf das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass irgendwas ganz großartig schiefgegangen wäre.
Richtig. Die Festivals, die ich besucht habe, es waren drei Stück an der Zahl, waren sehr, sehr gut organisiert, wie auch schon in den letzten Jahren. Ich habe auch bis auf Metal Days und Wacken jetzt nichts festgestellt, was jetzt irgendwie ins Wasser gefallen wäre, was jetzt nicht so gut ankam etc. Ich glaube so durch die Corona-bedingte Pause 2020 und 2021, letztes Jahr ging es dann wieder los und jetzt normalisiert sich wieder alles, gepaart mit dieser Vorfreude oder mit dieser Gewissheit, endlich wieder Festivals besuchen zu können. Das ist ein schönes Pärchen, so Vorfreude und die Gewissheit, etwas Handfestes in der Hand zu haben.
Da muss ich auf jeden Fall zustimmen, weil ich bin ja auch beruflich in der Musikbranche tätig und klar, ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel gehabt, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder so loslegen können. Zum Glück ist dem so und auf den Festivals, auf denen ich war, hat mir auch alles ziemlich viel Spaß gemacht und auch zu sehen, dass die Menschen wieder Freude daran haben, rauszugehen und Leute zu treffen und sich Bands anzugucken und anzuhören. Das ist eine sehr schöne Entwicklung, die wir im letzten Jahr vielleicht noch gar nicht so absehen konnten, aber das hat mich total positiv überrascht.
Ja, total. Das ist ja das erste Mal, dass man wirklich unbefangen in diese Festivalsaison reingehen konnte. Die Pandemie ist ja offiziell am 30.03. für beendet erklärt worden. Also letztes Jahr in der Festivalsaison war auf jeden Fall noch mitten in der Pandemie, wo man auch nicht wusste, wird jetzt vielleicht doch noch was abgesagt oder was gibt es so für Auflagen und so weiter und so fort. Und dieses Jahr war es ja so gesehen komplett entspannt.
Ja, das stimmt.
Frankie, auf wie vielen Festivals bist du gewesen?
Ich habe eigentlich gedacht, das waren ja gar nicht so viele, was soll ich in dieser Folge? Aber dann habe ich an meine Pinnwand geguckt und mal aufgezählt, es waren 6 Stück an der Zahl, ein halbes Dutzend. Mhm. Davon waren tatsächlich auch 2 Indoor-Festivals, aber 4 Outdoor, also Open-Air-Festivals.
Alles klar, ich würde euch jetzt einfach mal die Bühne freigeben und frage einfach mal in die Runde, was war denn das erste Festival, auf dem ihr dieses Jahr gewesen seid?
Grundsätzlich, also wenn du mir die Frage jedes Jahr stellen würdest, würde ich jedes Jahr sagen, das Rockart Festival, was natürlich immer an Pfingsten stattfindet, während es an vielen Orten an Kaffeekuchen sonntags gibt, gibt es dann im Amphitheater Gelsenkirchen ein bisschen was auf die Ohren. Für mich ist das Rockart Festival, ich besuche das jetzt auch seit inklusive 2007, mit ein paar Jahren Unterbrechung, so zwischen 2010 und 2012, glaube ich. Aber im Grunde genommen habe ich es auch als mein Haus- und Hof-Festival auserkoren. Ich kann eigentlich immer sagen, dass das Line-Up ist hochkarätig. Es ist für jeden was dabei, zumal es aber auch letztes Jahr wirklich eine absolute Vollbedienung, also für mich persönlich gab, mit Atlantian Codex, mit The Night for Orchestra, und das waren halt so Bands, auf die ich mich super, super gefreut habe. Ich kann sehr gerne auf das Line-Up dieses Jahr eingehen. Was ist das Rockart Festival? Wie gesagt, Amphitheater kennt man, und man kennt auch so ein bisschen den Geschmack der Rockart Festival Veranstalter. Die Preise natürlich, die sind ein bisschen angehoben, aber grundsätzlich noch im humanen Rahmen. Wirklich für jeden Geschmack gibt es da irgendwie Verpflegung und ein reichhaltiges Angebot, wie auch eben in den Bands. Wenn ich mir jetzt einfach mal so das Line-Up angucke, also von den Headlinern her gab es am Freitagabend Triptykon, die ein exklusives Celtic Frost Set gespielt haben. Und ich hatte jetzt jüngst für PowerMetal.de auch ein sehr, sehr schönes Interview mit Tom Warrior, wo wir auch nochmal so ein bisschen auf diesen Auftritt eingegangen sind. Am Samstag hat Testament den Headliner gespielt, die ein absolutes, also live für mich, eine sehr gute Band, die man sehen kann, aber hören ist es bei Testament immer sehr schwierig, weil die immer grundsätzlich große Soundprobleme haben. Also es gab jetzt bis auf das Reload letztes Jahr, wo sie auch gespielt haben, gab es kein Festival, wo sie keine Soundprobleme hatten. Von der Performance her gut, von der Songauswahl her gut, aber wie gesagt, vom Klang her eine absolute Katastrophe. Und am Sonntag hat die Michael Schenker Group das Festival beendet. Habe ich mir auch nochmal angeschaut, aber das war jetzt für mich nicht so dieser absolute Highlight-Headliner nochmal zum Schluss. Dafür gab es sehr viele Highlights auch durch die kompletten Tage hinweg. Also Tankard haben gespielt, Benediction und Vicious Rumors, einen absoluten Abriss veranstaltet, genauso wie Legion of the Damned, die waren großartig. Persönlich habe ich mich auch auf Discharge gefreut. Die wurden dann irgendwann nochmal durch eine andere Band ersetzt. Exodus mussten dann auch kurzfristig die Segel streichen. Dafür wurden dann Sodom ganz kurzfristig engagiert. Und das habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge erzählt. Es gab da sehr viele Unkenrufe und sehr viel Kritik den Veranstaltern gegenüber, warum Sodom geholt wurde. Aber liebe Leute, so 2-3 Tage vor dem Festivalbeginn eine Band in der Kategorie Exodus zu ersetzen, auch im gleichen Genre, das kann halt nur Sodom sein, und dafür Hut ab. Also das war mitunter die beste Band, die ich dieses Jahr auf dem Rockart Festival gesehen habe. Und natürlich Nestor waren so großartig. Es hat die Sonne geschienen, das Kalippo, das schmolz, und das Bier, das kochte, und dazu dann eben Nestor mit diesem Sonnenschein, 80er Jahre Melodic Rock. Es war absolut großartig. Also rundherum vom Wetter her perfekt, vielleicht ein Tick zu warm. Es war ein super, super schönes Wohlfühlfestival. Das Rockart Festival in Gelsenkirchen Ende Mai.
Ja, mein erstes Festival in diesem Jahr, traditionell findet das Anfang April statt. Das ist ein Indoor-Festival in Oberursel. Wer nicht weiß, wo das ist vor den Toren von Frankfurt. Und dort findet immer das Taunus-Metal-Festival statt. Traditionell auch dort Power-Metal zu hören, Thrash-Metal, auch mal ein bisschen Death-Metal. Aber eher so diese Schiene und dementsprechend das Publikum, auch die Kundenträgerfraktion, so nenne ich das mal, das soll auch ein Kompliment sein, weil hier findet man wirklich die echten Metaller, weil auch hier genau echter Metal geboten wird. In diesem Jahr waren unter anderem dabei Mortician, Odium, Deceiver, Megaton Sword waren dabei. Die sind ja auch ganz gut durchgestartet dieses Jahr. Wir haben Extinction gehabt. Wir hatten Insanity Alert, eine wahnsinnig tolle österreichische Truppe.
Oh, die sind sehr, sehr toll. Die habe ich mir auch mal gegeben, auch auf Platte. Also gerade so für alte Municipal Waste-Freunde, total toll. Hammer.
Also die haben so die Hütte abgerissen, das hat so Spaß gemacht. Unglaublich. Ja, was haben wir noch? Elfenpath als Lokalmatadoren waren da, Generation Steel waren sehr, sehr gut. Und Iron Jaws waren noch dabei, Aeon Black, Purify, so, das waren Ravager natürlich noch. Und damit haben wir eigentlich, glaube ich, das Gros dieses Billings abgegriffen.
Wo du gerade von traditionellem Festival oder traditionellem Metal-Festival gesprochen hast, es gab ja doch noch eine recht traurige Nachricht, denn ein Festival hat ja aufgehört. Ja. War es das Keep It True oder das Bang Your Head?
Nee, das war das Bang Your Head Festival. Das Keep It True, das gibt es glücklicherweise noch. Aber das Bang Your Head, das musste leider die Segel streichen, ja.
Ja, nach vielen, vielen Jahren. Und es ist ja auch so ein PowerMetal.de Festival irgendwie gewesen, ne?
Ja, PowerMetal.de hat immer sehr viele Redakteure gestellt, war auch immer ein sehr gut besuchtes Festival. Ich habe auch hier im Hintergrund noch drei DVDs vom Bang Your Head Festival von 2004, 5, 6, 7 noch im Schrank, die ich mir immer gerne angucke. Ich konnte leider nie dorthin. In dem Jahr, wo ich es machen wollte, das fiel leider Corona dann zum Opfer. Und im Endeffekt finde ich es persönlich sehr schade. Allerdings, ja, ein Festival muss natürlich dann auch von der Manpower her, muss gesundheitlich gestemmt werden und natürlich auch finanziell. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
Ja.
Ich war einmal da tatsächlich, war auch erst, ich glaube, 2018 oder 2019. Und ja, es war den Vorschuss Lobären gerecht. Es war ein schönes Festival. Man hat auch wieder viele, viele Freunde dort getroffen. Und die Sonne schien, es war mal trocken auf dem Festival, was ja auch nicht immer üblich ist. Ja, schade.
Frankie, mach doch gerne mal weiter. Was war das zweite Festival, auf dem du gewesen bist?
Ja, da können wir jetzt chronologisch aufarbeiten. Ich weiß es tatsächlich nicht, welches Festival jetzt nach und nach kam. Ich möchte das Glowing Ember Festival erwähnen. Das ist ja eine Festivaltournee. Und aus der Frankfurt-Ausgabe war ich natürlich, muss man sagen, dabei. Und dann haben wir halt noch das Celtic Rock, das war im Juli irgendwann, das ist auch ein wunderschönes Festival und zwar auf einer Burg, auf der Burg Greifenstein und da findet dann immer unten drum ein Mittelaltermarkt statt und auch in dem Burghof selbst und dann ist da eine Bühne und da spielen auch dann immer recht, recht angesagte Bands auch, also vor ein paar Jahren waren Brainstorm dort Headliner. Also solche Kaliber dieser Größenordnung spielen dort. Viel Mittelalter, viel Piraten-Metal, aber auch mit Act of Creation dieses Jahr eine Thrash-Metal-Band oder mit Dornkönig mal was Deutsches. Also komplett gemischtes Programm von Death Metal bis Folk, eigentlich alles dabei und eine sehr, sehr harmonische Atmosphäre. Und man hat von dort oben, wenn man über die Burgmauer guckt, einen fantastischen Blick über das Lahn-Dill-Gebirge, über den Westerwald. Könnt schon fast bis nach Köln hingucken. Das ist ja im Siegerland oder das Siegerland schließt dann ja an. Also dieses Ambiente alleine schon rechtfertigt einen Besuch. Finde ich immer toll. Also ich gehe da auch jedes Jahr hin, wenn ich gar nicht weiß, welche Bands da spielen. Es macht einfach irgendwie diese Atmosphäre macht es schon aus. Das ist ähnlich wie bei Marcel und dem Rockhard Festival, wo ich auch sagen muss, dieses Amphitheater, das hat schon so einen ganz eigenen Charme. Da fährt man hin, weil man es da gerne so mag, wie es ist.
Da gibt es ja so einige Festivals, die einfach bestechen mit so einer schönen Location. Ich möchte auf jeden Fall nochmal aufs Full Force, das ist ja jetzt in Ferropolis. Also in dieser Stadt aus Eisen, das muss von der Atmosphäre her sehr cool sein. Und Marcel, das Dong Open Air ist ja auch in einer sehr schönen Atmosphäre, oder? Ich bin da auch noch nie gewesen, tatsächlich.
Es ist auf dem Dongberg in der Nähe von Moers und eine perfekte Überleitung, weil das wäre quasi auch das nächste Festival, von dem ich berichten kann.
Na dann.
Ich war nämlich an dem Samstag dort auf dem Dong Open Air. Man muss auch dazu sagen, dass das Dong Open Air und ich uns, wir haben uns schon mal 2009 und 2010 begegnet und es war eine so wunderbare Zeit. Es war ein Wochenende, bei dem ich einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen konnte. Und das war inmitten meines Jurastudiums. Es war sehr, sehr trocken, es war sehr hart und dann bist du einfach mal so ein Wochenende komplett betrunken mit Anfang 20 und es ist großartig. Dong Op Mer damals hat noch in einem Zelt stattgefunden, 2009 Headliner Rage und 2010 Dark Tranquility und man hat wirklich so sukzessive gesehen, in den letzten Jahren hat das Dong Op Mer immer mehr an Größe gewonnen, auch an Beliebtheit. Und es findet jetzt Open Air statt, nicht mehr im Zelt. Und allein von dem Kaliber, was jetzt in den letzten Jahren dort gespielt hat, also auch so Testament, Anthrax haben, glaube ich, auch mal dort gespielt. Ja, und jetzt in diesem Jahr waren es Amorphis, Saltatio Mortis und Epica. Und was soll ich sagen, an dem Samstag, an dem ich dort war, war Amorphis Headliner, das war so fantastisch. Also ich bin jetzt nicht so der allergrößte Amorphis-Fan. Die ersten Reihen Jubelausbrüche, die überlasse ich dann lieber anderen Leuten, aber allein von der Stimmung her und generell vom Feeling war der Amorphis-Auftritt auf dem Dong Open Air wirklich fantastisch. Davor war Hypocrisy am Start mit unserem Peter Tedgren. Ich habe ihn vor 2 Wochen, also wenn die Folge rauskommt, vor 4 Wochen, in Köln gesehen mit Pain und ja, davor dann eben mit Hypocrisy. Auch ein gutes Set, hat auch Spaß gemacht. Der Sound, der war sehr, sehr gut. Und davor habe ich das erste Mal in meinem Leben Kanonenfieber wirklich aktiv mitbekommen. Super interessant. Auch so eine Black-Metal-Kombo, ich glaube aus irgendwie Bayern oder so. Ja, tatsächlich, genauso wie auf dem Rockhard-Festival, hat nämlich auch eine Band dort gespielt namens Motor Jesus. Und Motor Jesus und ich, wir haben uns dieses Jahr schon ein oder andere Mal gesehen. Und ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach immer eine Bank, ne? Zum dritten Mal Sacred Reich, also das Cover von Sacred Reichs Independent gehört, immer großartig. Ich mag die Band einfach und wäre natürlich auch super gerne schon ein bisschen früher auf dem Dong Open Air gewesen, weil nämlich den Samstag Hans Laser Alien Slam den Tag begonnen hat, wo er soll wohl absoluter Abriss gewesen sein. Und ansonsten hätte man auch, glaube ich, mit Elevati, mit Walkings, mit Asphyx, mit Onslaught nichts falsch machen können. Aber mein absolutes Tageshighlight war Insomnium. Ich habe vorhin Insomnium nur irgendwie mit einem Ohr mitbekommen, natürlich dann auch auf Platte gehört, ob der letzten Veröffentlichungen. Aber Insomnium live, absolut fantastisch. Es war ein bisschen bewölkt. Es war ein leichter Wind dann dort, der dann eben bei Amorphis wirklich ein bisschen vehementer wurde. Aber Insomnium mit dieser Atmosphäre, das war fantastisch. Und dann Dong Open Air, man kraxelt eben wirklich sehr viele Treppen oder dann eben so ein Waldweg nach oben. Es ist wirklich super anstrengend, auch wenn man überhaupt kein Gepäck dabei hat. Also jeder, der auf dem Dongberg ist, hat auch seine Berechtigung, auf dem Dongberg zu sein. Es ist ein anstrengender Anstieg. Die Leute da super entspannt. Es macht Spaß, mit den Menschen zu interagieren. Viele bekannte Gesichter gesehen. Und also ich kann auch wirklich, wie auch die anderen Festivals, von denen ich heute schon berichtet habe oder von denen ich berichten werde, kann ich das Dong Open Air in Neukirchen-Flüen wärmstens empfehlen.
Marcel, ich bewundere immer deinen jugendlichen Schwung, dass du dir da auch so viele Bands anguckst. Gleich kommt wieder die Frage, welche Band ich auf dem nächsten Festival gesehen habe. Ich bin dann immer froh, wenn ich meine Orientierungssinn so weit beisammen habe, dass ich die Bühne überhaupt finde, und bewundere dann immer die Kollegen und Kolleginnen, die wirklich sich alle Bands reinziehen und das alles auch so noch so voller Freude genießen können. Kann ich auch, ja, aber wie gesagt, manchmal ist es dann doch zu viel, wenn man dann auch schon viele Bands schon mal gesehen hat. Und ja, mich freut es immer, wenn ich Bands sehe, die ich bis dato noch nicht auf dem Zettel hatte, so wie du eben mit Insomnium. Das ist, macht immer den Reiz aus, dass du denkst, ach, die gucke ich mir jetzt nicht an, nie gehört. Und gerade auf diesen Festivals, da erlebt man manchmal Bands, die einen plötzlich ins Herz schießen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön.
Definitiv. Und da sagst du was, das ist ja bei den Fotografen und Fotografinnen noch krasser. Manche wollen ja wirklich bei jedem Festival dann jede Band fotografieren und sind praktisch nur von Fotopit zu Fotopit am Rennen. Das finde ich auch immer sehr faszinierend.
Dann darf ich da mal ganz kurz ansetzen, liebe Freunde von powermetal.de und von unserem Podcast. Wenn ihr unsere Socials noch nicht kennt, dann geht einfach mal auf Instagram. Wir haben nämlich von powermetal.de ein wunderbares Fotografenteam. Und was dieses Team auf dem Summer Breeze geleistet hat, das brauche ich gar nicht erzählen. Ihr braucht euch nur einfach diese Fotos anzugucken. Fantastisch. Und die waren praktisch rund um die Uhr bei jeder Band dabei und haben perfektes Bildmaterial zusammengestellt. Also wenn ihr da mal wirklich Festival-Impressionen auch der optischen Art genießen wollt, geht einfach mal auf unseren Instagram-Account von powermetal.de.
Das ist sowieso immer faszinierend, gerade wenn es um die großen Festivals geht, wo wirklich viele vom Team dabei sind. Die ganze Koordination, wer schreibt über welche Band, und häufig gelingt es uns ja dann auch wirklich, jede Band abzudecken oder zumindest die auf den großen Bühnen. Da steckt schon einiges an Arbeit drin. Frankie, willst du mit dem nächsten Festival weitermachen?
Sehr gern. Also wenn es darum geht, die Festivals aufzuzählen, muss ich sagen, ich habe jetzt keins von diesen 6 Festivals in diesem Jahr, wo ich sagen würde, nö, lass mal, muss ich nicht haben, war jetzt nicht gut, sondern durch die Bank weg hat es mir riesen Spaß gemacht, bei allen Festivals dabei zu sein. Das Metal Bash Open Air fällt mir gerade noch ein, da war ich auch noch nie. Das ist in Neu-Wulmsdorf. Sagt euch jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was.
Doch, doch, ich war da häufiger.
Vor den Toren Hamburgs quasi. Und das wird auch von Remedy Records veranstaltet. Und es war auch ein relativ rockiges Programm mit den We Eight Wankers, mit Fabulous Disaster, und Headliner waren an dem Samstag Ross the Boss. Oh, da kann man ungefähr auch schon abschätzen, welche Richtung das geht. Ja, war nicht so sehr gut besucht, aber es war trotzdem einfach ein angenehmes Wiedersehen, auch mit vielen Leuten, die man so kennt, und auch mehr mit Oldschool-Bands, die man sich mal wieder anhören konnte. Ja, kann ich empfehlen, kann man mal hingehen. Gerade weil auch der Norden und speziell die Hamburger Ecke nicht so sehr von Festivals verwöhnt ist.
Bis auf das eine riesige. Aber am Metal Bash, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, bin ich da regelmäßig gewesen. Da fand ich immer das Schöne, dass es so die Eröffnung war. Also es war lange ein Eintagesfestival. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war dann halt so, gehst du morgens hin, fährst mit der letzten S-Bahn zurück, kannst in deinem eigenen Bett wieder schlafen und hast so ein schönes Warm-up für das, was der Sommer dann noch so bringt.
Genau, das ist immer Anfang Mitte Mai. Das war in diesem Jahr sehr, sehr heiß, tatsächlich. Und ich erinnere mich, dass ich da notgedrungen mir irgendeine Sonnencreme noch beim Drogeriemarkt rausholen musste. Es sind tatsächlich mittlerweile 2 Tage. Am Freitag ist dann aber eher so Coverabend mit Iron Priest zum Beispiel oder Motorhead Coverbands, so die Richtung. Coverbash heißt es dann auch. Also es sind dann tatsächlich auch 2 Tage.
Ja, nee, das war früher so, dass es halt diesen Warm-up-Abend gab, wo dann auch entweder Coverbands oder lokale Bands gespielt haben. Also das fand dann aber nicht auf dem Festivalgelände statt, glaube ich, sondern irgendwo indoor. Zumindest als ich da mal gewesen bin, das hat sich wahrscheinlich über die Jahre auch gewandelt. Aber cooles Festival, kann man mal mitnehmen. Kleine Randnotiz, kurz nach Aufnahme unserer Folge hat das Metal Bash bekannt gegeben, dass es 2024 kein Festival geben wird aufgrund der steigenden Kosten. Ob es danach wieder ein Festival geben wird, konnten die Veranstalter noch nicht sagen. Es gibt dazu ein Statement auf der Metal Bash Homepage. Marcel, what's next?
What's Next wäre tatsächlich mein letztes Festival. Ich habe noch eigentlich 2 weitere geplant, die aufgrund von Terminkollisionen leider nicht zustande kamen. Aber das letzte Festival, auf dem ich war, und das war auch quasi auch mein Jahreshighlight, war das wunderbare Reload-Festival in Sulingen in Niedersachsen. Ich war letztes Jahr eher durch Zufall das erste Mal dort, und es hat mir auf Anhieb so unheimlich gut gefallen. Die Menschen waren unheimlich entspannt. Die Organisation, die war fantastisch auf diesem Festival. Man hat sich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt. Von den Bands her kann man sagen, durchaus ein größeres Festival. Allerdings von der Besucherzahl ist es noch überschaubar. Es hat für mich genau die richtige Größe. Es ist jetzt nicht so überlaufen wie das Wacken Open Air, aber es hat trotzdem einen angenehmen großen Charme, wenn man sich jetzt einfach mal das Line-Up anschaut. In diesem Jahr waren Powerwolf an dem Samstag Headliner, an dem Freitag waren es In Flames und ansonsten, wer war da noch bei Killswitch Engage, Trivium, Beartooth, von denen ich super enttäuscht war. Die waren stinkend langweilig. Also es gibt zwei Bühnen, eine kleine Bühne und eine große Bühne. Und der Donnerstag ist quasi für jeden offen. Das gab es auch letztes Jahr schon. Und in diesem Jahr gab es auf dieser offenen Bühne die Grail Knights, die das Festival begonnen haben an dem Donnerstag. Und Headliner waren da, an dem Tag waren es Callejon. Und ich muss mal kurz gucken, Planlos waren auch dabei, also quasi Griffenbrocher Jungs. Ich komme ja auch aus Griffenbroch. Wer war an dem Donnerstag, wer war dann noch da? Blind Channel, genau. Mit Blind Channel habe ich auch vor Ort ein Interview geführt. Super nette Typen. Und am Freitag, also es war auch vom Wetter her ein perfektes Festival. Es war jetzt nicht so mega heiß wie auf dem Rockart Festival, aber es war doch, man hat die Hitze gespürt. Es hat halt einfach Spaß gemacht. Es ist, wie gesagt, super, super gut auch organisiert. Wir haben uns an dem Freitag bei Clawfinger haben wir uns ziemlich tot geschwitzt. Es haben gespielt auch als, wie soll ich sagen, zusätzliche nostalgische Band waren noch die Guano Apes dann dort. Also Clawfinger und Guano Apes, die verbinde ich so ein bisschen mit meiner Kindheit, weil ich sie so um die Jahrtausendwende sehr, sehr viel gehört habe. Vom Line-Up her ist es auch sehr gemischt. Also natürlich liegt der Fokus so ein bisschen auf diesem Hardcore-Bereich, auch so ein bisschen auf Thrash-Metal, auf Alternative-Metal, auf Metalcore. Allerdings haben wir auch mit JBO auf der einen Seite, letztes Jahr waren es auch Gloryhammer auf der anderen Seite, auch so ein paar Bands, die vom Stil her herausragen. Wer mich dort absolut begeistert hat, waren einmal mehr Sepultura und Manta als wirklich allerletzte Band. Also nach Powerwolf, nachdem die große Bühne quasi dann abgerissen wird, gibt es dann eben noch auf der kleinen Bühne einen kleinen Abschlussact. Im letzten Jahr war es Propane und dieses Jahr waren es eben Manta. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Und auch hier, ich kann es immer nur noch mal wieder sagen, die komplette Organisation, die sanitären Anlagen sind hervorragend. Natürlich ist es ein Festival, man darf nicht allzu viel verlangen. Ich muss jetzt nicht unbedingt unter einem goldenen Duschkopf da mich mit Blattgold begießen lassen.
Oder auf einer japanischen Toilette sitzen.
So. Im Grunde genommen habe ich auch einige neue Bands für mich kennengelernt oder habe auch jetzt bestätigt bekommen, dass ich von einigen Bands auch in Zukunft nicht allzu viel erwarten darf. Also insofern ein Festival, was mich in vielen Sachen bestätigt hat. Den guten Eindruck, den ich im vergangenen Jahr hatte, das kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein, aber der wurde in diesem Jahr absolut bestätigt. Und ja, ich freue mich total auf nächstes Jahr, denn unter anderem sind Amon Amarth dann da. Es sind jetzt keine so mega, so übergroße Bands, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf Amon Amarth, Behemoth, Hatebreed, Paradise Lost, Knorkator. Das wird einmal mehr ein sehr, sehr schöner Abriss.
Ich wollte auch gerade sagen, es ist ein spannendes Festival, weil eben diese Mischung so da ist zwischen Metalcore und doch einigen traditionellen Metalbands, ne?
Ja, absolut. Und nächstes Jahr auch mit Emil Bulls, auch mal wieder so eine Band wie Guano Apes in diesem Jahr, die mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert.
Wie ist denn das Publikum so?
Am Freitag und am Samstag hervorragend. Also man kann wirklich damit jedem Spaß haben. Es ist sehr viele Menschen dann dort, die mit sich und der Welt im Reinen sind. Am Donnerstag, ja, da wird es dann auch hin und wieder vielleicht ein bisschen ärgerlicher, tatsächlich. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Tatsache, dass für Donnerstag Nicht-Festival-Besucher dieses Festival besuchen, das hat nicht nur Vorteile.
Ja, du hast gerade Emil Bulls angesprochen. Das ist auch so eine Band, die ich auf einem Festival mal beschnuppert habe und dann auch ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Das war nämlich auf dem Summer Breeze. Und als du eben angefangen hast, die Bands vom Reload aufzuzählen, dachte ich, da war der Marcel doch auch auf dem Summer Breeze, weil nämlich die Bands dort Powerwolf und In Flames dort auch gespielt haben. Und dann mache ich mal mit dem Summer Breeze weiter. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass einige aus der Redaktion dort sehr eifrig auch fotografiert haben. Auch ein sehr, ja, ein sehr, sehr cooles Festival, wo ich schon seit vielen Jahren eigentlich in einiger Regelmäßigkeit doch tatsächlich hinfahre. Und was die Bands angeht, da waren dieses Jahr auch zum Beispiel Rage oder Dragon Force, die mich noch nie wirklich mitgerissen haben. Dieses Mal aber schon, fand ich sehr gut. Nervosa waren da und zwei Bands, die mich absolut abgeholt haben, die ich abgefeiert habe, wie in diesem Jahr sonst, glaube ich, keine Bands live. Das eine waren In Flames, die ja in diesem Jahr auch schon ein knaller Album hingelegt haben. Und dann habe ich gedacht, naja, In Flames hast du jetzt schon so oft gesehen. Ach, weißt du was, guckst du dir mal wieder an. Und es war grandios. Und als ich dachte, da kann ja jetzt nichts mehr kommen, gehst du mal zum Marduk rüber und die haben noch einen draufgesetzt. Also es war so ein schwedisches Doppelpack. Ich bin ja nun Marduk, wenn ich an Marduk denke, denke ich an Panzer Division Marduk und habe dann erwartet, dass da irgendwie nur ja schrilles Geknüppel rüberdröhnt. Aber dieses Konzert von der Band war so magisch, war so ja mystisch auch. Und wo ich gedacht habe, so kann Black Metal auch einfach irgendwie mal in die Tiefe gehen. Also sehr, 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 sehr geiles Konzert. Hätte ich nicht erwartet und es hat mich ja total gefesselt, muss ich sagen, absolut. Sowohl von der Optik her, von dieser düsteren Stimmung und die Songauswahl, die sich natürlich auch an den neueren Songs orientiert haben. Und das neue Album ist ja auch eigentlich sehr, sehr klasse und ist ja auch bei uns hier Soundtrack-Sieger geworden. Also Respekt, auch wieder eine Sache, die ich nicht erwartet habe und die mich total begeistert hat.
Ich habe In Flames Ende 22 gesehen, da sind die auf Tour gewesen und haben unter anderem in Leipzig gespielt und das war auch schon echt klasse. Da war das Album noch nicht raus, aber ein paar Songs waren schon veröffentlicht, die sie dann da auch live gespielt haben und es hat super, super viel Spaß gemacht. Also kann ich verstehen, dass du da dass du Spaß hattest mit, mit In Flames anno 2023. Da gab es auch schon andere Auftritte beim Summer Breeze, wo ich dann dachte, okay, was ist das hier? Ich weiß nicht, 2013, glaube ich, war ich da, da haben In Flames da auch gespielt. Das war irgendwie gar nichts, aber ja, irgendwie sind genau. Sie wieder da.
Wir haben sie mal auf dem Mainstream auch interviewt, das muss 2013 gewesen sein. Da hatte er dann auch seinen kleinen Sohn dabei, auf den ich dann aufpassen durfte. Und während meine gute Freundin Joyce Ilk dann das Interview gemacht hat für den Fernsehsender. Und das war auch, irgendwie passten sie auch nicht in das Mainstream-Programm hinein. Und es war auch nicht so ein toller Auftritt. Ich erinnere mich auch noch daran.
Das war gerade so die Sounds of a Playground-Fading-Zeit, glaube ich noch. Ich habe da schon Siren Charms oder was danach kam. Ich glaube, das nächste kam erst 2015. Egal, auf jeden Fall, ja, In Flames sind wieder da, sind gerade sehr großartig. Da kann ich nur beipflichten. Frankie, du bist auch beim Wacken Open Air gewesen, ne? Du hast es aufs Gelände geschafft.
Jetzt geht's los. Wacken-Bashing 3.0. Nein. Ja, da gibt es so viel zu sagen. Ich glaube, da könnte ich eine ganze Podcast-Folge allein füllen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, alle Festivals, die ich in diesem Jahr besucht habe, haben mir durchweg gefallen. Und was Wacken angeht, hat das ja eine ganz, ganz eigene Note gehabt dieses Jahr, sage ich mal. Ich muss ja dazu erwähnen, dass ich nicht privat und auch nicht für PowerMetal.de in Wacken war, sondern mit einer Band. Und insofern ein etwas anderen...
Wie nicht für PowerMetal.de? Wo ist denn hier der Chefredakteur? Direkt mal Abmahnung hier.
Dafür hatte ich ja zwei Kollegen, oder hatten wir ja zwei Kollegen vor Ort, das nämlich die Erika und den Timo. Wir haben uns leider nicht getroffen. Schade auch, aber ich glaube, die sind auch sehr emsig dabei gewesen, Berichte und Fotos einzuholen. Ja, insofern war es für mich eine ganz besondere Herausforderung, weil die Wasserstandsmeldungen im wahrsten Sinne des Wortes sich ja fast stündlich änderten und zwischen Losfahren, Nicht-Losfahren, Absage, Nicht-Absage. Das waren kalte und heiße Schweißausbrüche gleichzeitig. Das habe ich so in dieser Form natürlich nicht erlebt. Und wenn am Montagmorgen ein Freund anruft, der sagt, ich bin wieder mal zu Gast in Wacken, ich sehe das Ortsschild vor mir und hier stehe ich seit 19 Stunden, dann wurde mir dann doch schon ein bisschen mulmiger. Also im Endeffekt hat der gute Mann 33 Stunden gebraucht, um vom Ortsschild zum Campingplatz zu kommen. Ja, aber immer noch fröhlich dabei. Und die Leute, die dann auch da waren, die waren halt in guter Stimmung. Ich möchte auch nichts dazu sagen, zu den ganzen Drumherum. Ich war, wie gesagt, mit einer Band da und hatte da auch beruflich dementsprechend zu tun. Aber ich konnte zum Beispiel auch mit Thomas Jensen, dem Veranstalter von Wacken, ein kurzes Gespräch führen und habe dann auch verstanden, wie Wacken letztendlich funktioniert und warum er es jetzt auch nicht abgesagt hat. Gab es genug Statements, es ist alles klar, es ist alles gesagt worden. Mir hat es trotzdem irgendwie gefallen, trotz oder gerade weil auch sehr, sehr viel Business-Gedöns drumherum war. Wir sind angekommen erst am Donnerstag, als es tatsächlich auch besser wurde und pünktlich zu Halloween und die einen mega Auftritt hingelegt haben. Das war schon ein Willkommen, wo ich dann gedacht habe, oh ja, Infield Wacken, das ist wie nach Hause kommen. Ich war tatsächlich 2008 das letzte Mal da und das erste Wacken überhaupt, auf dem ich war, das war 1992. Und insofern bin ich mit diesem Festival, ja, kann man sagen, verwachsen. Und insofern war das für mich ein ganz besonderer Moment, dort wieder hinzukommen, den Widrigkeiten zum Trotz. Gummistiefel war Pflicht, ist halt auch mal auf dem Festival angesagt, sieht nicht so schön aus, so Designer-Gummistiefel. Ich hatte zum Glück noch welche ohne Priel-Blümchen-Muster oder Hello Kitty-Muster bekommen. Ansonsten Wacken ist halt Wacken und wem es nicht gefällt, fährt halt nicht hin. So einfach ist es. Es tut mir, was soll ich dazu sagen? Das sind Umstände, die mit den Wetterphänomenen zu tun haben. Das kommt wahrscheinlich in der anderen Folge viel besser durch. Aber du hast es erwähnt, in Slowenien gab es auch diese Wetterphänomene. Wir hatten in Wacken auch schon mal ganz andere Probleme, dass es nämlich zu trocken war und dass es dann irgendwie gebrannt hat teilweise, die Grasflächen. Also das Wetter kann man halt nicht beeinflussen und man kann halt immer nur drauf reagieren. Und manchmal müssen da auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Das kann man jetzt wieder von allen Seiten beleuchten. Zum Musikprogramm noch weiter. Ja, Wacken war Iron Maiden dieses Jahr, ganz großer Headliner. Auch da gehen die Meinungen auseinander. Ich fand es jetzt okay, muss ich sagen. Es ist halt Iron Maiden. Ich bin nie der ganz große Iron Maiden-Fan gewesen und werde es vielleicht auch nicht sein. Aber live, klar, man erwartet Iron Maiden, man bekommt Iron Maiden. Es ist okay. Genau wie Trivium waren auch okay. Ansonsten habe ich da, wie gesagt, sehr, sehr wenige Bands gesehen. Ich habe mich gefreut, einige Leute zu treffen, die ich da auch nicht unbedingt erwartet habe. Aber wenn man in der Schlange steht, an der Theke und hinter einem steht der Sänger von Meta Klapper. Ihr wisst schon, diese A Cappella-Truppe, die Iron Maiden-Songs singt. Und 2 Meter weiter am Essenstisch sitzt gerade Steve Harris und zieht sich sein Mittagessen rein. Dann hat man einen schönen Gesprächsaufhänger nach dem Motto, hey Jungs von Meta Klapper, da hinten sitzen Iron Maiden, habt ihr die schon kennengelernt? Ja, die haben dich kennengelernt und Iron Maiden waren sehr fasziniert von den A Cappella-Version oder von diesen Klapper-Versionen der Iron Maiden-Songs von Meta Klapper eben. Also da hast du dann auch bei diesem Musiker, von dem Sänger von Meta Klapper ein Leuchten in den Augen gesehen, wie unser eins vom Weihnachtsbaum. Solche Momente sind dann halt unschlagbar. Oder ich habe mir vorgenommen, Thorsten Sträter, wenn der mir über den Weg läuft, muss ich ein Foto machen. Und tatsächlich konnte ich ein schönes Foto und auch ein kleines Gespräch mit Thorsten Sträter, den ich sehr, sehr bewundere, führen.
Ja, ihr habt ja auch dieselbe Frisur, ne?
Ja, mittlerweile ja. Tatsächlich. Wäre mir in dem Moment tatsächlich nicht aufgefallen. Aber da war ich tatsächlich auch ein bisschen nervös und einfach gesagt, so, man lernt ja im Laufe dieses Lebens, ob das nun powermetal.de ist, sehr, sehr viele Künstler auch kennen und lieben und schätzen. Aber Thorsten Sträter war jetzt mal ein Typ, wo ich gesagt habe, da mache ich mich auch gerade mal zum Idioten und zum Fanboy. Und ja, war nett. War für mich ein kleines Highlight, muss ich sagen, tatsächlich. Natürlich hat man auch Sabina Klassen getroffen, die ich ja auch sehr schätze und die auch in diesem Jahr ihre Abschiedstournee macht und auf vielen Festivals vertreten ist. Ein kleiner Wermutstropfen, das Holy Moses aufhören, haben auch so, so viele Festivals bereichert. Ja, ja, an dieser Stelle mal ein Abschiedsgruß an Sabina.
Was ich persönlich sehr schön fand, wo du vorhin Halloween und Wacken in einem Satz erwähnt hast. Pia, wir beide, wir haben mit Halloween auf dem Wacken Open Air ja auch so unsere Erfahrung. Wenn du dich dran erinnern kannst, 2011 haben sie während oder vor Are You Metal, dem Song, mussten sie 4 oder 5 Mal nur ansetzen, weil immer da die Technik versagte. Das war mein vorletztes Wacken Open Air. Es war so fantastisch mit euch. Ich war erst ein knappes Jahr bei powermetal.de und dann das erste Mal halt auch für powermetal.de im Einsatz und es war einfach fantastisch. Also von daher, wenn ich so ein bisschen an Wacken zurückdenke, dann ja, kommt schon so ein bisschen Wermut hoch. Allerdings habe ich dann doch andere Festivals.
Ja, ich finde diese ganze Geschichte mit Anreisestopp und so sehr spannend rückblickend oder auch zu dem Zeitpunkt aus der Ferne betrachtet, weil ich dann auch so gedacht habe, hey, für die, die da sind, muss es ja auch spannend sein, dass Wacken mal nicht überlaufen ist. Ne? Ja. Also Wacken ist ja sonst mit weiß ich wie vielen Tausenden von Menschen und wenn dann plötzlich irgendwie ein Drittel nicht aufs Festivalgelände darf, dann wird es ja doch einigermaßen weitläufig und vielleicht hat man dann doch ein etwas entspannteres Wacken gehabt, wenn man es da tatsächlich hingeschafft hat. Ne?
Ich muss dazu sagen, es waren ja immer noch 60.000, 65.000 da auf dem Gelände. Ich habe es erwähnt, ich war 2008 das letzte Mal da und ich war überrascht, wie groß das Gelände jetzt geworden ist, wie viele Bühnen dazu gekommen sind. Es gibt ja diese Wackinger Stage, das war vor 15 Jahren war das schon Camping Area. Und dann diese ganzen anderen Geschichten mit den Marktplätzen drumherum, da verläuft sich natürlich auch einiges mittlerweile. Ja. Das haben die also nach hinten hin vergrößert. Dennoch, bei Iron Maiden war es halt gefühlt so voll wie immer. Also auch da hast du es gar nicht gemerkt, dass da Leute fehlen. Ich habe jetzt nicht alle durchgezählt, glaubt mir aber. Die Mühe hätte ich mir mal machen können. Mm. 1992 ging das noch, da hätte ich sie alle durchziehen können.
Ich denke, es ist auch von der Seite interessant, dass es eben beim Wacken passiert ist, weil es eben so riesig ist und weil man dann da doch ganz gut gucken kann, wie lernt man doch aus der ganzen Geschichte. Ne? Also, oder kann man da überhaupt was draus lernen? Denn wie du gesagt hast, Frankie, es gibt halt Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Und wenn dann auf einmal diese Regenmassen runterkommen und es einfach unmöglich machen, dieses Gelände zu betreten, dann ist es einfach so. Das ist auch nichts, was man so im Detail planen kann. Wie gesagt, in der nächsten Folge habe ich ja mit der Hochwasserexpertin gesprochen, die sagt da auch ein bisschen was zu dem Thema. Aber trotzdem, also es gibt immer Dinge, die dich so krass überraschen können und das trifft eben auch auf Wacken zu und das macht es eben nochmal spannender.
Wir hatten das 2005, da ist es während des Festivals passiert, dass es nicht mehr aufhörte zu regnen. Und wir dann mit Traktoren rausgezogen werden mussten. Das war das erste Jahr. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass es vor der Anreise diese Wetterschwierigkeiten gab. Klar kann man sagen, das habt ihr doch im Griff. Ne? Es gibt ja meteorologische Voraussagen und da kann man doch reagieren. Logisch. Aber das musst du auch erstmal machen. Du musst auch erstmal diese Logistik dann hinbekommen. Und in der Kürze der Zeit, in den 2 Tagen von Montag bis Mittwoch, meinetwegen, haben die dort wirklich gearbeitet haben, das muss man einfach mal sagen, die kriegen ja auch den ganzen Social-Media-Druck von außen ab, aber die Leute, die da wirklich sich Tag und Nacht drum gekümmert haben, dass es dann doch über die Bühne geht, denen möchte ich heute mal danken und einfach ein Lob aussprechen. Ich habe mit einer Mitarbeiterin vom Wacken-Team gesprochen, die ich auch schon vom Full Metal Holiday kannte. Die hat dort so die Betreuung gemacht von dem VIP-Camping-Ground und Parkplätzen. das war schon eine Katastrophe, da raufzukommen oder auch wieder runter. Und auch gerade für die Bands, die Sachen umzuladen, das war schon eine logistische Herausforderung. Und das dann alles auch irgendwie mit relativ bei 80.000 Leute gesehen, relativ geringen personellen Aufwand auf die Reihe zu bekommen, das sieht man von außen nicht. Und das sieht man auch nicht, wenn man das Ganze irgendwie über Fernsehen oder Social Media verfolgt, sondern das sieht man wirklich, wenn man vor Ort ist, was da eigentlich doch gemacht wurde, um das irgendwie noch halbwegs zu retten. Das muss man an dieser Stelle erwähnt werden, bei aller Kritik, die man den Veranstaltern durchaus auch zuwerfen muss, ganz klar.
Ja, ich denke, gerade auch wenn du jetzt aus, keine Ahnung, Südamerika angereist bist, extra dafür und wurdest dann nicht aufs Gelände gelassen, ist es natürlich nochmal ärgerlicher. Ne? Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch falsch zu sagen, wir bevorzugen jetzt alle, die eine Fernreise hinter sich haben, vor denen, die eben aus der Umgebung kommen, das ist irgendwie auch nicht die richtige Lösung. Ich weiß nicht, also es gibt da kein richtig und kein falsch. Es ist einfach immer irgendwas, also irgendein Tod muss es am Ende sterben, ne? Und das, irgendwie trifft es dann halt. Das ist super ärgerlich, aber so ist es dann halt manchmal.
Ja, aber die Veranstalter, die machen das ja nicht nur aus reiner Willkür, sondern auch aus Sicherheit den Zuschauern gegenüber. Du hast ja, wenn du ein Festival veranstaltest, hast du ja eine gewisse Obhutspflicht den Besuchern. Und wenn du die einfach nicht gewährleisten kannst, dann musst du eben zu drastischen Mitteln greifen. Natürlich hätten die Veranstalter jetzt auch sich so machen können, dass sie halt einfach alle draufgelassen hätten. Aber dann mit dem ganzen Schlamm und Matsch, man weiß es nicht. Das ist schwierig.
Habt ihr diese Doku gesehen zu Woodstock 98?
Ja, oder so? Leider. Ja, klar.
Ja, das sowas passiert dann halt, wenn es außer Kontrolle gerät, ne? Und es ist ja nicht nur dieser Fakt, dass du dann eben nicht weißt, wo du dein Zelt aufbaust, sondern auch diese hygienischen Faktoren, ne? Also bei Woodstock in der Doku kam ja raus, sie haben dann alle so eine Krankheit gehabt, die durch schlechtes Wasser, also verunreinigtes Wasser übertragen wurde. Und sowas, solche Gefahren bestehen ja dann auch, dass dann Seuchen, jetzt nicht krasse Seuchen wie die Pest und so weiter, aber trotzdem, dass da eben solche Krankheiten übertragen werden.
Ja.
Und das darf halt auch nicht sein, das muss man halt auch gewährleisten, dass das nicht passiert. Es ist schon ein komplexes Thema. Aber spannend wie immer, die großen Medien haben natürlich berichtet über Wacken und auf tagesschau.de gab es auch einen Livestream dann, den ich auch verfolgt habe. Wie sieht es denn gerade aus? Ich weiß nicht, ob sie Montag angefangen haben oder Mittwoch auf jeden Fall. Dann sehr emsig berichtet, wie denn jetzt der aktuelle Stand ist, auch für diejenigen, die halt überlegt haben, reise ich jetzt an oder nicht. Ne? Dann war das ja auch wichtig, da irgendwo diese Information oder so einen Informationsfluss zu haben. Also spannend von vielen Seiten.
Ich hätte tatsächlich noch zwei, drei andere Worte oder beziehungsweise Worte über andere Festivals noch in petto. Ich wäre nämlich dieses Jahr super gerne auf Skip It Through Rising gefahren. Das war jetzt Anfang Oktober. Aber Redaktionskollegen waren dann dort und haben ausführlich berichtet. Allein das Line-Up mit den Headlinern Dirk Schneider und Warlock, also Doro Pesch spielt dann Warlock. Und für jeden Herzblut-Metaller schlägt das Herz dann irgendwie höher, wenn er dann hört Metal Church, Enforcer, Q5, Evil Invaders, Omen, Flotsam and Jetsam. Also da wäre ich sehr, sehr gerne hingefahren. Jetzt, während wir die Folge aufnehmen am 25.10., wenn die Folge veröffentlicht wird, dann war das Festival schon, nämlich das Turok-Fest, was in Essen stattfindet. Auch geschuldet der kompletten Corona-Situation war auch das Aus für das Nord Open Air und das Turok Open Air. Das war bis letztes Jahr oder waren bis letztes Jahr zwei Open Air Festivals, die gratis waren und in der Essener Innenstadt stattfanden. Das war absolut großartig. Also ich habe da sehr viele tolle Tage verbracht in den letzten Jahren und die Veranstalter des Turok Open Airs, die haben eben aus der Not eine Tugend gemacht und haben dieses Festival ein paar Monate später eben in die, ich glaube, Grugerhalle nach Essen verlagert. Auch von den Headlinern her wäre ich sehr, sehr gerne hingefahren mit Sodom, Death Angel, Sacred Reich und konnte es leider nicht machen aus terminlichen Gründen.
Aber das Turok wäre auch interessant gewesen. Prestige spielen dann nämlich auch. Die gute alte finnische Thrash-Metal-Band, die jetzt wieder neu dabei ist, neu am Start ist. Das wäre auch mal eine neue, die spielen das erste Mal in Deutschland überhaupt und das wäre mal eine Reise wert gewesen.
Ja, auch was ich toll finde, das ist eben entgegen der Headliner jetzt nicht nur auf Thrash Metal gemünzt ist, sondern das spielen dann auch John Diva und Black Messiah, Therapy, No Fun at All, Night Eternal. Ja, und Angelus Apatrida, ganz, ganz großartig. Aber dadurch, dass ich das Fest jetzt verpasse, werde ich aber mir Angelus Apatrida, Death Angel und Sacred Reich dann in Siegburg anschauen, im Cubana Mitte November. Das wird sehr, sehr fein.
Was habt ihr denn für nächstes Jahr so geplant? Wisst ihr das schon? Außer Rockhard, Marcel, wo ihr hingehen wollt.
Ich werde nächstes Jahr das erste Mal in meinem Leben ein ausländisches Festival miterleben, nämlich das Tuska Open Air in Finnland, in Helsinki. Da freue ich mich sehr drauf und wie du schon gesagt hast, Rockhard Festival, dann das Tuska Open Air Ende Juni und es wird aller Voraussicht nach wieder auf das Reload Festival hinauslaufen.
Tuska ist totaler Brainfuck, weil das ja so um die Sommersonnenwende ist und in Finnland wird es kaum dunkel. Ja. Also wenn du dann so gegen Mitternacht vom Festivalgelände gehst, dann denkst du, es ist so 17 Uhr. Also ich bin zweimal da gewesen und beide Mal, da war das so... Wow, alles spielen im Hellen. Es ist schon, also was das angeht, ein Erlebnis ist. Aber das Festival an sich ist auch mega, weil die auch viel drumrum machen. Also schon vor mehreren Jahren haben die eben geguckt, dass sie irgendwie immer noch einen draufsetzen. Es gibt da ein Restaurant, da kannst du richtig wie in einem, in Anführungsstrichen, richtigen Restaurant, so an einem Tisch gedeckt und so weiter essen, musst du aber lange vorher reservieren. Die haben eine Sauna auf dem Festivalgelände. Ganz, ganz großartig.
Wie es sich für Finnen gehört.
Ganz genau. Und die haben auch immer ganz schöne Diskussionsrunden. Dieses Jahr hat das eine Freundin von mir für meinen anderen Podcast Bleeding Metal moderiert. Und ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr wieder wird machen können. Aber auch sonst haben die ganz, ganz, ganz viel Interessantes auf diesem Festival, was man so von anderen Festivals nicht kennt.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall berichten, ja.
Bei mir ist nächstes Jahr noch nichts Festes geplant. Ich schaue mal, wo es mich denn so hintreibt. Summer Breeze vermutlich auch wieder eher businessmäßig. Und ansonsten, ja, warte ich mal ab. Rockhard steht mal wieder auf der Liste. Würde ich gerne mal wieder hin. Ein kleines Meeting mit Kollege Marcel
Hallo.
Machen. Ein kleines Käffchen zusammen trinken. Rockhards Festival war ich auch schon ewig nicht mehr. Auch ein sehr, sehr feines Ambiente. Ja, ansonsten schauen wir mal, wo es mich hintreibt. Mhm. Aber Marcel, was mich mal interessieren würde, weg von der Zukunft, zurück in die Vergangenheit, zurück in die Zukunft, wie auch immer. Was war denn dein erstes Heavy Metal Festival, auf dem du je warst?
Oh. Ich muss da sagen, das erste Festival, auf dem ich war, war 2005. Das war der Freitag auf dem Wacken Open Air. Ich war nur einen Tag dort. Ich war zarte 17 Jahre alt und da meine Eltern zufälligerweise an der Ostsee Urlaub gemacht haben, habe ich mich dann für einen Tag dann auch mal fürs Wacken Open Air entschieden. Das weiß ich noch. Es war damals auch eine Hardcover-Karte, Tageskarte, die war grün. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe, aber habe da das erste Mal in meinem Leben Metal Church gesehen. Edguy haben dort gespielt und es war total verregnet, aber irgendwie Festival-Feeling, es war großartig. Und ja, mein erstes vollständiges Festival, was über mehrere Tage ging, das war auch sehr untypisch, das war nämlich das sogenannte Earthshaker Festival in Kreuth bei Rieden 2006. Ich habe das Festival-Shirt noch, Headliner waren da Hammerfall, Saxon, Venom und Lordi. Lordi, die zu dem Zeitpunkt 2006 sehr groß waren, weil sie ja den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Und ich habe damals Testament vergöttert. Und Testament haben da sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, da war auch der Sound ganz gut tatsächlich. Und auch ein super tolles Festival, was allerdings an dem letzten Tag, an dem Samstagabend, auch von einem ganz großen und gefährlichen Gewitter heimgesucht wurde. Da haben Opeth gespielt. Und der Sänger von Opeth hat dann nach dem Gig gesagt, ach so, liebe Leute, ihr solltet euch eventuell in Sicherheit bringen, weil da kommt nämlich eine dicke Gewitterwolke auf euch zu. Das hat er auf Englisch gesagt, natürlich. Ja, und im Endeffekt dann 2-3 Minuten später oder so, es blitzte und donnerte und schüttete wie aus Eimern und wir wurden dann in die nächstgelegene Halle verfrachtet, Unwetterwarnung. Und als wir dann raus durften, haben dann noch Edguy gespielt und ja, als grande Finale war dann Venom am Start und ich stand in der zweiten oder dritten Reihe, weil keiner mehr Bock auf Venom hatte nach dem großen Gewitter. Ich wollte sie mir unbedingt geben. Ich war damals auch großer Venom-Fan. Und dann guckt dann Kronos in die Augen und singt Welcome to Hell. Es war großartig. Also es war, stellt euch vor, das ist jetzt 17 Jahre her. Das ist Wahnsinn. Genau. Aber ich werde dieses Festival immer in sehr guter Erinnerung behalten. Ich glaube, 2007 oder 2008 war die letzte Ausgabe des Earthshaker Festivals, leider Gottes. Aber das Festival-Shirt, das bleibt.
Das sind doch die Momente, wo du als junger Mensch einfach sagst, jetzt bleibe ich beim Metal. Jetzt hält mich nichts mehr davon ab, oder?
Ich bin auch schon vor Festivals generell auch mit diesem Gedankengut zum dann Wacken Open Air einen Tag hingefahren, weil ich ja meine ersten Konzerte schon Ende 2003, Anfang 2004 miterlebt habe und einfach dieses Live-Feeling gespürt habe und das war eben großartig und mir ist es eigentlich egal, ob ein Festival in der Halle stattfindet oder eben Open Air. Aber alleine eine Band live zu sehen, wie sie ihre Songs performt, an denen sie gewerkelt haben, das ist einfach fantastisch. Also jeder, der sagt, er mag keine Live-Musik, der lügt. Oder er weiß es einfach nicht besser.
Frankie, was war denn dein erstes Festival?
Mein erstes Festival war tatsächlich in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle. War allerdings kein Metal-Festival, aber es war ein sehr tolles Billing mit 4 Bands. 5 eigentlich, Night Ranger hatten abgesagt. Und der Opener war Marius Müller-Westernhagen. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, was das für ein Billing gewesen sein muss, wenn der Opener war. Dann waren Huey Lewis and the News. Das war aber noch vor dieser Zurück in die Zukunft-Geschichte. Und dann kamen Saga und Headliner waren Foreigner. Das waren beides Bands, cool, die damals ganz oben in der Weltspitze rangiert haben. Mit super, super Shows. Ich erinnere mich so gern daran, weil nämlich auf der Rückfahrt ist mein Auto an Motorschaden krepiert. Sowas vergisst du dann halt auch nicht. Und dann mit 5 Leuten im Auto, mit 5 Jungs, hat Spaß gemacht, trotzdem. Mein erstes Metal-Festival, da berichte ich gerne davon, das war auch dann die erste Metal-Band, die ich hier gesehen habe, live. Nürnberg, Zeppelinfeld 86 war es. Monsters of Rock. Und die erste Metal-Band, die ich hier gesehen habe, waren Doro Pesch und Warlock.
Oh, Gottes Willen.
Das war aber noch vor der Triumph of Agony-Zeit. Ja, das hat mich da in dem Moment damals noch nicht so wirklich begeistert. Die zweite Band war Bon Jovi. Der hatte noch schicke, hübsche Locken und die Slippery When Wet war gerade mal 2 oder 3 Wochen draußen. Michael Schenker kam dann oder MSG und Def Leppard spielten das erste Konzert mit ihrem einarmigen Schlagzeuger. Mhm. Und dann kam der Mann, der mich endgültig an den Heavy Metal gefesselt hat. Das war Ozzy Osbourne. Die Ultimate Sin war, das war eine Wahnsinnszeit und ich stand einfach nur da und habe dieses ganze Festival-Feeling einfach aufgenommen und habe gesagt, ja, das ist es. Das ist, hier fühle ich mich jetzt gerade kulturell daheim. Absolut Wahnsinn. Und da kann ich jedem eigentlich jetzt zum Ende dieser Folge auch sagen, geht auf Festivals, gerade die jungen Leute, es macht was mit euch. Wenn ihr Heavy Metal hört oder andere Musikrichtungen, dann geht auf die anderen Festivals. Aber es hat diesen Spirit, das ist das, was Marcel vorhin auch sagte. Es ist doch was ganz Besonderes, live dabei zu sein. Headliner waren übrigens die Scorpions, die mich dann nicht mehr annähernd so faszinieren konnten wie vorher der gute Ossi.
Ja, und wenn wir schon mal so bei Vorfreude waren, die Frage, die hast du gestellt, wenn ich mir jetzt beispielsweise das Sweden Rock angucke, da bin ich jetzt zufälligerweise drauf, Electric Callboy als einer der Artists, aber neben Bruce Dickinson, Avantasia, Parkway Drive, Alice Cooper und Judas Priest. Wer hätte gedacht, dass unsere kleine Band aus Kastrop-Rauxel sich in diese einzigartige Riege einschmiegen könnte?
Wir haben ja in unserer Headliner der Zukunft-Folge so ein bisschen drüber gesprochen.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Musikgeschmäcker, die ändern sich. Ich bezweifle, dass eine Band wie Judas Priest auch heutzutage noch irgendwie so groß werden kann mit diesen wirklich sehr, sehr klassischen Mitteln und mit diesen klassischen Stilmitteln. Du brauchst halt heutzutage irgendwie was Besonderes und was Innovatives, was Einzigartiges. Damals waren es halt Tom Warrior und Celtic Frost, die was Innovatives gemacht haben, und jetzt sind es halt Electric Callboy mit dieser Mixtur aus Metal, Elektronik und lustigen Frisuren.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie machen ja auch über die Musik hinaus richtig, richtig viel, wenn man mal Social Media von denen verfolgt und so weiter. Also die sind ja emsigst dabei, sich dann nach vorne zu pushen, nicht nur auf der musikalischen Ebene, sondern auch die ganze Arbeit, die da drumherum drin steckt.
Ja, das stimmt.
Das kommt nicht von ungefähr, ja. Wollt ihr noch wissen, welches mein erstes Festival war?
Aber bitte.
Oh ja.
Das war das Earthshaker Fest, auch Earthshaker, aber ein Jahr vorher als Marcel, nämlich 2005.
Schön.
Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Hinfahrt. Ich bin mit dem Zug hingefahren und wir haben vorher so geguckt, was so der logistisch nächste Bahnhof dort ist. Und das war Dettelbach Bahnhof. Und Dettelbach Bahnhof ist ein Ort, der aus 3 Häusern besteht, von denen 2 leer stehen. Das heißt, wir sind dann da irgendwie gestrandet. Wir hätten eigentlich noch einen Bahnhof weiter bis nach Kitzingen fahren sollen, denn von dort sind die Shuttlebusse gefahren. Das wussten wir allerdings nicht. Und dann mussten wir von Dettelbach Bahnhof mit einem sündhaft teuren Taxi zum Festivalgelände fahren. Sind aber direkt dafür entschädigt worden, als wir in den Burger King reingingen. Das war nämlich so ein weirdes Gelände an so einer Tankstelle irgendwie. Und da gab es halt diese Tankstelle, also diesen Autobahnrasthof mit Tankstelle und Burger King. Und wir sind in diesen Burger King rein und es waren nur Metalheads überall. Und wir dachten, ja, wir sind im Paradies angekommen. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Und da haben gespielt Rhapsody of Fire, Nightwish, Manowar, JBO haben auch da gespielt. Das sind so die großen Namen, an die ich mich gerade erinnere. Also es war sehr schön, hat Spaß gemacht.
Gravedigger, also ich gucke mir auch gerade nochmal das Billing an, Overkill. Und, das weiß ich noch aus damaliger Zeit, Storm Warrior. Das war auch tatsächlich so der Grund, warum ich auch so ein bisschen fürs Earthshaker 2.5 so ein bisschen geliebäugelt habe. Aber dann wurde es dann eben ein Tag Wacken Open Air. Ich war halt noch zu klein. Zarten 17 Jahren, ja.
Dann bleibt noch die Frage, was ist denn gerade euer aktuelles Lieblingslied?
Ich halte mich mal an das Thema der Folge. Ich habe eigentlich kein Lieblingslied in dem Sinne. Es ist mehr ein, wie sagt man, ein Medley. Und zwar ein Zusammenschnitt aus mehreren Songs. Und zwar haben Halloween ihr Debütalbum mal herausgebracht. Walls of Jericho heißt es. Und in Wacken haben sie quasi ein Potpourri der Songs von diesem Album gespielt und alle Songs mehr oder weniger angespielt, sodass im Endeffekt vielleicht 10 Minuten Essenz dabei herauskam, so wie Ride the Sky oder Heavy Metal is the Law und so weiter. Und natürlich hat Kai Hansen diese Songs dann auch gesungen. Und das war irgendwie ein ganz besonderer Moment. Und das war einfach zum Abfeiern. Und man hat diese Songs mitsingen können und gedacht, boah, das waren ja auch mal Halloween. Das war ja der Ursprung. Das war noch richtig, richtig, richtig kantig und richtig underground. Und das konnte die Band trotz ihres Megastatus eigentlich sehr, sehr fantastisch rüberbringen. Und das hat irgendwie auch so eine Wechselwirkung gegeben zwischen Publikum und Band auf der Bühne. Und das hat irre Spaß gemacht, sich das anzuhören. War gut. Also das Walls of Jericho Medley von Halloween ist heute mein Favorit.
Alles klar. Marcel?
Ich meine, die Tage, die werden kürzer, die werden düsterer, das Wetter ist sehr, sehr ungemütlich oder wird sehr, sehr ungemütlich und tatsächlich ist nichts so schlimm, wie es scheint. Und egal, ob jetzt im privaten oder im beruflichen, nothing is as bad as it seems. Und von daher ist das eine sehr signifikante Stelle aus Manowar's Master of the Wind.
Habe ich dich gerade inspiriert mit meinem ersten Festival.
Ja, auch so ein bisschen, ja.
Schön.
Was ist es denn bei dir?
Ich hänge seit mehreren Wochen immer noch an Fixation fest und an deren Debütalbum und nenne jetzt einfach mal den Song More Alive.
Du bist also fixiert. Oh Gott.
Ja, damit gehen wir ab ins Studio. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch eine wundervolle Festivalsaison und habt viele Festivals, auf die ihr euch im nächsten Jahr freuen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss, ihr süßen Fliegen. Tschüss. Mäuse.